Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Heute im Studio Benjamin Hammer. Schönen guten Tag. Zwei Familiennamen stehen bis heute für den Aufbau der deutschen Stahlindustrie. Die Aktivitäten der Familien Thyssen und Krupp reichen bis ins 19. Jahrhundert zurück. 1999 fusionierten die Friedrich Krupp AG und die Thyssen AG zu ThyssenKrupp. Der Industriekonzern ist heute breit aufgestellt und baut zum Beispiel U-Boote. Die Stahlproduktion der Konzerntochter ThyssenKrupp Steel ist bis heute eines der wichtigsten Standbeine des Konzerns. Die Stimmung in der Stahlbranche, die ist aber angespannt. Und zwischen Krisen und Umbruch plant die ThyssenKrupp Steel nun, die Produktionskapazitäten deutlich herunterzufahren. Wir blicken in dieser Sendung auf deutsche Industriegiganten im Umbruch. Und außerdem große Probleme beim deutschen Batteriehersteller Varta, die enormen wirtschaftlichen Probleme Ägyptens und im Firmenporträt nehmen wir sie mit in luftige Höhen. Wenn die Produktionskapazitäten einer Fabrik höher sind als die Produktion, dann kann das Vorteile bieten. Hersteller können die Produktion dann kurzfristig hochfahren, wenn die Nachfrage steigt. Wenn die Nachfrage aber einfach nicht steigt, kann das Vorhalten von Reserven auch schnell teuer werden. Bei ThyssenKrupp Steel könnte das aktuell der Fall sein. Die Konzerntochter von ThyssenKrupp will die Produktionskapazitäten deutlich reduzieren. Jörg Marksteiner berichtet.
Wie viele Arbeitsplätze gefährdet sind, das lasse sich noch nicht beziffern, teilte der Konzern mit. Allerdings sind die geplanten Einschnitte massiv. Die Produktionskapazitäten für Stahl sollen um 2 bis 2,5 Millionen Tonnen pro Jahr verkleinert werden. Damit würde ein Fünftel der Stahlherstellung bei ThyssenKrupp stillgelegt, wovon dann vor allem der Hauptstandort in Duisburg betroffen wäre. Aber auch in der Verwaltung und in der Weiterverarbeitung sollen Stellen gestrichen werden, heißt es. Davon könnten dann auch Standorte wie Bochum oder Dortmund betroffen sein. Betriebsbedingte Kündigungen sollen dabei vermieden werden, heißt es vom Konzern. Bis 2026 sind sie ohnehin vertraglich ausgeschlossen. Als Begründung für die Kürzungen nannte ThyssenKrupp die schwache Nachfrage, steigende Konkurrenz aus Asien und die damit anhaltend schwache Auslastung der eigenen Werke. Wann es zu den Kürzungen kommt und wie sie konkret aussehen, steht noch nicht fest. Folgen sollen auch noch Gespräche mit den Arbeitnehmervertretern. Die haben für den 30. April bereits eine große Betriebsversammlung angekündigt.
Ein Beitrag von Jörg Marksteiner war das. Und wir wollen drüber sprechen. Das machen wir mit meiner Kollegin Claudia Werle an der Börse in Frankfurt am Main. Weniger Produktion, möglicherweise weniger Arbeitsplätze, weiterhin viel Transformation und Unsicherheiten bei ThyssenKrupp Steel. Wie bewerten das Anlegerinnen und Anleger bei Ihnen?
Viele sagen ja, es ist ganz wichtig, alte Industriezweige zu erhalten. Da gehört die Stahlindustrie dazu, da gehört aber auch der Maschinenbau, die Elektroindustrie, die Chemiebranche dazu. Es geht nicht nur um Arbeitsplätze, das sind einfach Schlüsselindustrien. Die Produkte werden gebraucht und sie sind es ja nicht allein. Es geht um die Weiterverarbeitung dieser Produkte. Auch viele Dienstleistungen hängen mit der Produktion, aber auch mit der Weiterverarbeitung zusammen. Man muss sich das so vorstellen, wenn es diese Industriezweige nicht mehr gibt hier in Deutschland, dann müssten die Produkte eingeführt werden und das wiederum bedeutet neue Abhängigkeiten. Nun geht es nicht darum, diese klassischen Industrien in der Form wie bisher zu erhalten. Sie sollen umgewandelt werden. Sie haben es angedeutet, es geht um grüne Industrien. Kurz vor dieser Sendung habe ich darüber mit Carsten Brzeski gesprochen. Er ist Chefvolkswirt bei der ING. Wie weit man denn mit diesem Transformationsprozess hierzulande gekommen ist, wollte ich von ihm wissen.
Wir sind ein Stück weitergekommen. Wir haben natürlich auch grünen Stahl zum Beispiel, auch im Saarland. Es gibt immer wieder auch Unterstützung, es gibt Subventionen, aber es ist ein ganz langer Prozess, das dürfen wir nicht vergessen. Wir laufen hinter China her. China hat zum Beispiel vor Jahren eine Industriestrategie 2025 eingeführt und die hat funktioniert. Und das war das gleiche wie bei uns, Industrie 4.0, nur mit ganz viel Geld. Also wir haben in den letzten 10 Jahren unheimlich viel verschlafen. Wir sind jetzt auf dem Weg zu der grünen Transformation. Wir brauchen aber noch viele weitere Jahre.
Und da geht es nicht nur um grüne Produkte.
Es geht letztendlich auch um die Produktionsprozesse. Es geht auch darum, was dahinter steckt. Es geht auch darum, dass wir weiterhin hochqualitative Arbeitsplätze in Deutschland haben, dass wir nicht irgendwie nur noch eine billige Arbeitsstätte für die Amerikaner oder die Chinesen sind, sondern es geht weiterhin darum, dass wir bei grüner Technologie, nicht nur bei grünen Produkten, führend werden und das eigentlich auch dann als Verkaufsschlager für den Rest der Welt einsetzen können.
Also die Transformation alter Industrien in neue, in grüne Industrien. Es geht aber auch darum, neue Bereiche, neue Wirtschaftsbereiche anzusiedeln. Welche gehören für Sie dazu?
Na, ganz deutlich ist künstliche Intelligenz, das sehen wir in den letzten Jahren. Also wir haben das Internet ein bisschen verschlafen, wir haben Digitalisierung verschlafen. Wir dürfen jetzt künstliche Intelligenz nicht verschlafen und dann auch demografischer Wandel. Wir werden alle älter, das bedeutet auch, dass wir im Gesundheitssystem, das ist ein Sektor, der in den nächsten Jahren sehr wichtig sein wird.
Welche Chancen haben wir da ganz vorne mitzuspielen?
Wir hätten theoretisch sehr gute Chancen, weil es hier nämlich durchaus auch darum geht, habe ich kluge Köpfe, bin ich innovativ, das sind wir in der Vergangenheit immer gewesen. Jetzt kommt aber leider Gottes das doofe Aber. Und das Aber ist, dass die Amerikaner und die Chinesen vor allem im Bereich künstliche Intelligenz viel mehr investiert haben in den letzten Jahren, als wir das machen. Schauen wir uns nochmal an, was unser Microsoft jetzt angekündigt hat, um auch in Deutschland zu investieren. Das ist viel mehr, als was Deutschland in den letzten Jahren zusammen investiert hat. Also wir haben auch hier einen großen Investitionsrückstand.
Dem Standort Deutschland wird immer wieder ein schlechtes Zeugnis ausgestellt. Wo sind denn die Stärken?
Die Stärken, die wir haben, sind vielleicht in der Vielfalt. Wir haben ein relativ gutes, vielseitiges Bildungssystem, auch wenn es schlechter geworden ist, aber an sich der Standard ist immer noch gut. Wir haben auch ein sehr gutes soziales System, dürfen wir auch nicht vergessen. Wir haben eine Infrastruktur, auch wenn wir alle darüber klagen, weil die in den letzten Jahren schlechter geworden ist, nach der sich viele andere Länder auch noch die Finger ablecken würden. Also wir haben in den letzten Jahren auf vielen Gebieten Terrain verloren, sind aber international noch gut. Wir sind kein Entwicklungsland geworden, nur wir haben diese große Wettbewerbsfähigkeit ein bisschen eingeliefert.
Was braucht es, um Menschen Mut zu machen, sich auf diesen Weg zu begeben?
Eine ganz deutliche Strategie, eine ganz deutliche Kommunikation und auch Investitionen. Und die Investitionen müssen nicht nur vom Staat kommen, die müssen auch von den Unternehmen kommen. Wenn wir das hinbekommen, deutlich zu kommunizieren mit einer Strategie, die nicht nur auf 3 Monate angelegt ist, sondern auf 5 oder 10 Jahre, dann würden wir die Leute mitnehmen können.
Das sagt Carsten Bjeski von der ING.
Und wir schauen jetzt mal gemeinsam auf den deutschen Aktienindex. Da gab es gestern eine Menge Bewegung, hängt auch mit der EZB-Ratssitzung zusammen. Wie schaut das heute aus?
Ja, kaum sickerten gestern die ersten Meldungen durch, dass die Europäische Zentralbank die Leitzinsen nicht verändern wird. Da knickte der DAX ein. Die Hoffnung, dass die Zinsen gesenkt werden, ist ja ein Grund, weshalb es in jüngster Zeit immer wieder neue Rekordstände hier an der Börse gegeben hat. Denn wenn die Zinsen niedriger sind, wird es einfach günstiger, sich Geld zu leihen, Kredite aufzunehmen, zu investieren, was wiederum so die Hoffnung der Wirtschaft neuen Schwung verleihen kann. Heute eine Erholung. Der DAX steigt um fast 1% auf jetzt 18.097 Punkte. Wobei die Gefahr, dass es zu einer Korrektur, auch zu einer deutlichen Korrektur am Aktienmarkt kommen wird, die ist keineswegs gebannt.
Und wir blicken nach China. Der Bundeskanzler reist nach Peking an diesem Wochenende. Und sozusagen passend dazu kommen heute neue Wirtschaftsdaten aus China.
Die Exporte sind deutlich gesunken. Der Außenhandel mit den USA und mit der EU ist schwach. Auch die Importe gehen zurück. Das wiederum deutet auf eine schwache Binnennachfrage hin. Chinas Wirtschaft kämpft ja mit einer anhaltenden Immobilienkrise und mit einer schwachen Verbrauchernachfrage, will wachsen über den Export. Also ich denke, Bundeskanzler Olaf Scholz wird sehr viel Gesprächsbedarf haben, was die Handelsbeziehungen auch angeht.
Zum Schluss der Blick auf den Eurokurs, den Anleihemarkt und den Goldpreis.
Die Feinunze kostet zwischenzeitlich über 2.400 Dollar, so viel wie noch nie. Die Umlaufrendite ist gesunken von 2,51 auf 2,43%. Und der Euro, der hat sich deutlich verbilligt. Der wird zum Mittag nur noch mit einem Dollar 0,657 gehandelt.
Claudia Werle war das an der Börse in Frankfurt am Main. Wir haben über ThyssenKrupp berichtet. Auch der Batteriehersteller Varta ist ein deutsches Unternehmen mit viel Tradition. Und auch Varta steht unter Druck durch die Konkurrenz aus Fernost. Und dann gab es im Februar auch noch einen folgenschweren Cyberangriff auf das Unternehmen. Jetzt hat der Konzern eingeräumt, dass es bei der Krisenbewältigung nicht gerade gut läuft. Jan Plate berichtet.
Der schwäbische Batteriehersteller Varta steckt tief in der Krise. Die erst vor gut einem Jahr mit den Banken und dem Mehrheitsaktionär vereinbarte Sanierung greife zu kurz, um wie geplant bis Ende 2026 auf einen profitablen Wachstumskurs zurückzukehren, hat Varta jetzt eingeräumt. Das Geschäft sowohl mit kleinen Lithium-Ionen-Knopfzellen für Kopfhörer als auch das Geschäft mit Energiespeichern für den aus Photovoltaikdächern produzierten Strom laufe schlechter als gedacht. Die Konkurrenz liefere billiger, heißt es, und es gebe Probleme in den Lieferketten. Der Cyberangriff im Februar, der die Produktion wochenlang lahmgelegt hat, habe die finanzielle Lage noch verschärft. Bis Mitte des Jahres soll es nun ein neues Sanierungsgutachten geben. Bis dahin wollen Kreditgeber stillhalten. Wobei auch die Investmentbank Rothschild angeheuert wurde, um Optionen in Bezug auf potenzielle Rekapitalisierungs- und Finanzierungsmaßnahmen auszuarbeiten. Warta hat wegen des Cyberangriffs bisher keinen Jahresabschluss für 2023 vorgelegt. Deshalb droht die Aktie im Mai aus dem Kleinwerteindex SDAX ausgeschlossen zu werden.
Das war ein Beitrag von Jan Plate. Ägypten hat auf dem Papier gute Voraussetzungen, eine wirtschaftliche Supermacht zu werden. Viele Menschen haben einen großen Bildungshunger. Die Bevölkerung ist jung und zahlreich. Hier leben etwa und über 110 Millionen Menschen. Hinzu kommt die Lage zwischen Afrika und Asien, zwischen der arabischen und der afrikanischen Welt. Doch die wirtschaftlichen Zustände in Ägypten, die sind teilweise katastrophal. Dass aktuell wegen der Houthi-Angriffe weniger Schiffe durch den Suezkanal fahren, das verschärft die Finanzlage des Staates noch. Auch der Krieg zwischen Israel und Gaza und der Hamas im Gazastreifen hat Auswirkungen. Und unter diesen Bedingungen leidet vor allem die ganz normale Bevölkerung. Udo Schmidt hat sich umgehört.
Saha, Ägypterin aus dem konservativen Imbaba, einem Stadtteil Gizis im Großraum Kairo, hat alles getan, damit es ihre Kinder einmal besser haben. Jetzt weiß sie nicht, ob sie lachen oder weinen soll. Denn ihre Bemühungen sind eigentlich erfolgreich gewesen, zumindest was die Ausbildung angeht.
Ich habe drei Kinder, eine Tochter und zwei Söhne. Alle haben Betriebswirtschaft studiert. Sie sind mit dem Studium fertig. Sie sitzen jetzt aber meistens neben mir zu Hause. Manchmal schlagen sie sich mit Gelegenheitsjobs gerade so durch. Keiner von ihnen arbeitet nach seinem Studium. Ich sehe die Zukunft für sie nur dunkel. Ich bete zu Gott, ihnen und uns Eltern zu helfen.
Vom Staat, von der Regierung unter Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist nicht viel Hilfe zu erwarten, meint zumindest der Politikwissenschaftler Ammar Ali Hassan. Der N50er, der wegen seiner kritischen Haltung keine Lehraufträge mehr von der Universität Kairo erhält, hält die ägyptische Wirtschaftspolitik für völlig verfehlt. Der Fehler der Regierung war, dass sie sich auf Megaprojekte und Infrastrukturvorhaben konzentriert hat. Dabei hat sie die Produktionsvorhaben vernachlässigt. Sie hat dem Militär den Auftrag gegeben, diese großen Projekte umzusetzen. Das führte zu dem Erodieren des Privatsektors und zum Scheitern der meisten Projekte. Eine weitere Folge ist, dass es eine Kluft gibt zwischen den elementaren Bedürfnissen der Menschen und den Planungsprioritäten des Staates. Mit anderen Worten, Regierung und Regierte verbindet wenig miteinander. 35% Inflation im Februar 2024 nach Zahlen der ägyptischen Zentralbank, eine Preisverdopplung bei Grundnahrungsmitteln, 6,9% Arbeitslosigkeit, eine Jugendarbeitslosigkeit von über 17%. Dazu ein für dieses Jahr von der Weltbank erwartetes Wirtschaftswachstum von 3,5%. Das sind die nackten Wirtschaftsdaten, die der von vielen als bedrohlich empfundenen Krise zugrunde liegen. Wir laufen durch die Marktgassen in Imbaba und sprechen mit den Menschen, sofern sie mit uns sprechen wollen und dürfen. Angst ist hier eine Alltagserfahrung. Ein Mann in seinen 40ern mit blau gefärbten Brillengläsern möchte seine Meinung für sich behalten. Er geht schnell weiter, verschwindet. Nach 10 Minuten allerdings kehrt er zurück und entschuldigt sich. Seine ablehnende Haltung hat ihm keine Ruhe gelassen. Er könne nicht reden, erklärt er. Er sei beim Apparat angestellt. Der Apparat, das ist der Staat im Allgemeinen, aber vor allem die Regierung, im Besonderen das Militär oder der Geheimdienst. Heba ist Beamtin, also auch beim Apparat angestellt. Eigentlich muss sie vorsichtig sein, meint sie lächelnd. Oder soll ich die Wahrheit sagen? Die 46-Jährige entscheidet sich für die Wahrheit.
Was das Essen betrifft, kann ich mich irgendwie einrichten. Aber die Kleider sind sehr teuer. Der Staat soll uns vor den Händlern schützen. Die Preise für Essen und Trinken sind etwas kontrolliert. Aber die Kleider sind nicht mehr erschwinglich.
Was müsste passieren, damit sich die Lage bessert? Politikexperte Amar Ali Hassan denkt nicht lange nach. Die Lösung ist, dass der Staat zu produktiven Vorhaben zurückkehrt. Die Umsetzung, das Management dieser Vorhaben muss Fachleuten gegeben werden und nicht dem Militär. Der Privatsektor soll auf dem Markt wieder frei arbeiten können. Eine gebeugtgehende Frau kommt in Imbaba auf uns zu. Sie bittet um Geld, bettelt, zeigt aber gleichzeitig einen Zettel.
Hier ist mein Rezept. Ich muss dieses Medikament kaufen. Es kostet 100 Pfund. Ich habe nur 80 und brauche noch 20. Ich schäme mich so, es tut mir sehr leid. Ich kaufe das Medikament monatlich und muss es für ein Jahr einnehmen. Verzeihen Sie mir bitte das Betteln.
Alltag in Ägypten.
Udo Schmidt berichtete. Für viele Orte in nicht ganz hohen Lagen war das eine Skisaison zum Vergessen. Viel zu warm, viel zu wenig Schnee. Und es könnte in den nächsten Jahren, Stichwort Klimawandel, noch schlimmer kommen für die Skigebiete. Vor diesem Hintergrund scheint es mutig, auch in Zukunft auf den Bau von Skiliften und Seilbahnen zu setzen. Und dennoch, gerade mit Seilbahnen erzielt die Doppelmayr-Gruppe im österreichischen Bundesland Vorarlberg immer noch steigende Umsätze. Das Unternehmen gilt im Seilbahnbau als Weltmarktführer. Im Firmenporträt Thomas Wagner über das Familienunternehmen Doppelmayr und dessen Unternehmensstrategie, in dem der Sommer eine immer größere Rolle spielt.
Wohlfurt, eine 3000 Einwohnergemeinde im österreichischen Bundesland Vorarlberg. Nur ein paar Minuten von der Rheintal-Autobahn entfernt, führt Julia Schwärzler, Marketingchefin der Doppelmayr SE, durch eine moderne Fabrikhalle.
Wir befinden uns gerade im Werk Hohe Brücke, der größten Produktionsstätte, die die Doppelmayr-Gruppe weltweit hat. Hier werden Seilbahnteile vor allem für die Umlaufseilbahnen gefertigt.
Gleich gegenüber das Verwaltungsgebäude, ein moderner Flachdachbau. Von seinem Büro aus hat der geschäftsführende Direktor Thomas Pichler einen fantastischen Blick auf die Gegend drumherum.
Wenn man auf die Terrasse geht, dann sieht man auch das Bodenseeufer auf der österreichischen Seite. Also wir sind hier eingebettet in einer wunderbaren Natur. Da relativ nahe Arlberg, dort haben wir unseren ersten Lift gebaut, und zwar 1937 in Zürs. Und seitdem hat sich die Erfolgsgeschichte von Doppelmayr fortgesetzt.
Der Bau des ersten Skiliftes 1937 war der Wendepunkt in der Geschichte eines Unternehmens, dessen Gründung auf das Jahr 1893 zurückgeht. Der Vorarlberger Konrad Doppelmayr richtete in Wohlfurt eine Schmiede ein, stellte unter anderem Weinpressen und Landwirtschaftsmaschinen her. Später kamen Speise- und Lastenaufzüge hinzu. Und 1937 bei Zürs am Arlberg der erste Skilift Österreichs.
In weiterer Folge sind dann Skilifte und auch kleine Sessellifte gebaut worden.
1967 schließlich, das Skiliftgeschäft boomte immer mehr, kam Arthur Doppelmayr, Enkel des Firmengründers, in die Unternehmensleitung.
Und Arthur Doppelmayr hat dann dazu mal vor allem in den 70er Jahren die Internationalisierung sehr stark vorangetrieben und hat eigentlich ein internationales Unternehmen gebaut. Da, wo Ski gefahren wurde, das sind unsere alpinen Kernmärkte, wenn man das so sagen kann. Das war natürlich USA, das ist Kanada, das war dann auch Italien, vor allem im Dolomitengebiet und dann später auch sogar nach Frankreich.
Entsprechend gingen Umsatz und die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach oben. Im Geschäftsjahr 2022-2023 erzielte die Doppelmayr SE 946 Millionen Euro Umsatz, mehr als doppelt so viel wie 20 Jahre zuvor. Zahlen zum Gewinn legt das Familienunternehmen nicht vor. 2021 schließlich fusionierte Doppelmayr mit dem Schweizer Seilbahnhersteller Garavanta. Aus der einstigen Dorfschmiede war ein Weltkonzern geworden, der seinen Sitz aber bis heute in der 3000 Einwohnergemeinde Wohlfurt beibehalten hat.
Ja, ist natürlich eine große Möglichkeit, finde ich, als Wohlfurter Gart, wenn man vor der Haustür einen Weltmarktführer eigentlich hat. Ich bin gelernter Stahlbautechniker Ich hoffe mal große Karrierechancen.
Nikolaus Tagunz, Mitte 20, gehört wie viele Wolfurter zur Belegschaft des Seilbahnkonzerns, der als größter Arbeitgeber weit und breit gilt. Und der hat ein klares Bekenntnis zum Gründungsstandort Wolfurt abgelegt.
Hier ist die Firma zum Weltmarktführer geworden und aus diesem Grund bleiben wir auch dem Standort Wolfurt treu.
Bekräftigt Manager Thomas Pichler. Doch am althergebrachten Konzernsitz in Wolfurt haben die Strategen des Unternehmens durchaus die Zukunft im Blick.
Wir haben sogenannte Ropecons entwickelt. Das sind Förderbänder, die Schüttgut transportieren, aber auf Seilen praktisch geführt werden. Wir haben Züge an Flughäfen gebaut, die seilgezogen sind und konnten vor Weihnachten letzten Jahres unseren größten Auftrag in der Geschichte an Land ziehen am Flughafen in Newark.
Solche sogenannten Kabelliner stellen, so Thomas Pichler, einen regelrechten Wachstumstreiber dar, ebenso wie Seilbahnanlagen im öffentlichen Nahverkehr.
Wir bauen ja derzeit in Paris unsere erste urbane Seilbahn in Europa. Das wird ein relativ neu erschlossenes Siedlungsgebiet angebunden an eine Zugstation und an eine U-Bahn-Station. Und hier sind wir überzeugt, dass wir viele, viele Beispiele in Europa haben, wo eben die Seilbahn relativ schnell eine Lücke schließen kann. Und die Straßen sind ja verstopft, Busse bleiben ebenso im Stau stecken wie die Autos und mit der Seilbahn kann man über das Ganze auf einer neuen Ebene hinwegschweben.
Geschwebt wird aber nach wie vor auch noch in den Skigebieten. Die Umsätze bei Skiliften und Seilbahnen für den Alpintourismus seien konstant, gehen aber nicht mehr nach oben. Denn
das kann man nicht von der Hand weisen, dass durch die globale Erwärmung es für unsere Kunden, vor allem in den niederen Höhenlagen, immer herausfordernder wird, über den Winter ein stabiles Skigeschäft aufrechtzuerhalten.
Der Klimawandel lässt grüßen. Aus diesem Grund habe man, so Thomas Pichler, gemeinsam mit Tourismusregionen Sommerkonzepte für Familien mit Kindern, für Mountainbiker, die auch in der schneefreien Zeit hoch hinaus wollen. Mit der Seilbahn. Für die Zukunft sieht sich Doppelmayr daher gut gerüstet, auch deshalb, weil man längst an der Seilbahn der Zukunft tüftelt.
In letzter Zeit vor allem punkten wir durch das Thema Digitalisierung, künstliche Intelligenz und auch Computer Vision. Wir können mittlerweile Seilbahnen bauen, die durch Kameras so überwacht sind, dass man die ohne Bedienerpersonal betreiben kann. Und das Ganze natürlich fehlersicher, von TÜV abgenommen und natürlich auch von der Behörde abgenommen.
Jetzt kommt die Wirtschaftspresseschau. In der geht es um die gestrige Sitzung der Europäischen Zentralbank des Rates. Die Frankfurter Rundschau schreibt:
Manche hätten mehr von dieser EZB-Sitzung erwartet, im Sinne von weniger. Einen Fahrplan für niedrigere Leitzinsen ab Juni. Zum Glück wurden sie enttäuscht. Die Glaubwürdigkeit der EZB als Inflationsbekämpferin wäre schnell dahin, wenn jetzt die erste Gelegenheit zur geldpolitischen Lockerung genutzt würde und schief ginge. Vom Ölpreis über eine erhitzte US-Konjunktur bis zu Lohnsteigerungen gibt es genug Risiken, die die Teuerung wieder anfachen können. Die Berliner Morgenpost kommentiert: Die Zeit ist noch nicht reif, die Zinsen zu senken. Dass es jetzt nicht passiert, ist für die deutschen Sparer mit ihrem Hang zu Fest- und Tagesgeldkonten eine gute Nachricht. Die Banken würden die Sparzinsen sonst sofort senken. Für deutsche Politiker ist die Nachricht eher schlecht. So gern sie niedrigere Zinsen säen, sie müssen die Wirtschaft doch anders in Schwung bringen, zum Beispiel mit klareren Rahmenbedingungen, weniger Bürokratie, finanzieller Entlastung. Die Süddeutsche Zeitung blickt in diesem Zusammenhang auf die gestiegene Inflation in den USA. Es ist eine Zahl, die Joe Biden ganz und gar nicht gefallen kann. 3,5%. So stark haben die Verbraucherpreise im März in den USA zugelegt. Es ist ein dermaßen deutlicher Anstieg der Inflation, dass Biden Mühe haben wird, die Kritiker seiner Wirtschaftspolitik zu besänftigen. Der Präsident betont zwar zu Recht, dass die Wirtschaftsleistung wegen seiner Politik gestiegen ist, dem Inflation Reduction Act sei Dank. Doch das hilft nichts, wenn viele Amerikaner das Gefühl haben, dass dieser Aufschwung nicht bei ihnen ankommt, sondern nur die hohen Preise. Der Präsident muss also darauf hoffen, dass es der US-Notenbank gelingt, die Inflation endlich unter Kontrolle zu bringen. Schafft sie das nicht, freut sich vor allem einer, Donald Trump. Das Handelsblatt bemerkt, Biden scheint die Trendumkehr im Kampf um Preisstabilität allmählich unheimlich zu werden. Und das sollte sie auch. Denn es tritt ein, wovor Ökonomen gewarnt haben. Die überdimensionierten Konjunkturprogramme der Biden-Regierung treiben nicht nur die Wirtschaft an, sondern auch die Inflation in die Höhe. Der Federal Reserve wird deshalb gar nichts anderes übrig bleiben, als die Zinswende bis auf Weiteres abzusagen. Eine Zinssenkung im Juni wäre töricht. Sie würde die Glaubwürdigkeit der Fed im Streben nach Preisstabilität schwer ramponieren.
Das war die Sendung Wirtschaft am Mittag hier im Deutschlandfunk, heute mit Benjamin Hammer. Schönes Wochenende.